Deutschlandfunk, eine Welt.
Mit Susanne Elkafi, willkommen. Schön, dass Sie mit dabei sind. Und das sind die Themen heute in Eine Welt, unserem Auslandsmagazin. Ein Eklat mit Folgen, Spanien vor möglichem Abbruch der diplomatischen Beziehungen mit Argentinien. Der Putschversuch im Kongo, beteiligt waren US-Amerikaner, was steckt dahinter? Wahlen in Mexiko, eine Frau wird sehr wahrscheinlich Präsidentin werden, erstmals in der Geschichte des Landes. Und Zwangsadoptionen in Südkorea. Die Regierung lässt dieses Kapitel der Vergangenheit aufarbeiten. Es dürfte sich um mehr als nur einen Schnupfen handeln. Argentiniens Präsident Milei beleidigte den spanischen Regierungschef und seine Frau. Das Ganze, als er Anfang der Woche Madrid besuchte, auf einem Kongress anlässlich der Europawahlen auftrat, einem Kongress der rechtsextremen Vox-Partei. Für seine Ausfälle bekam er Ovationen. Mit zu Gast in Präsenz oder zugeschaltet andere prominente Vertreter der Rechtspopulisten weltweit, so die Französin Le Pen, Italiens Premier Meloni, der israelische Minister Schickli. Spanien forderte eine Entschuldigung, zog die Botschafterin ab. Worum geht es hier? Was will Javier Milei? Er greift politische Kräfte im eigenen Land an. Doch dass er über den Atlantik ausholt, ein Mitglied der Europäischen Union angreift, Anne Herberg gibt uns Einblicke.
Er wird empfangen wie ein Rockstar. Im Licht blitzender Scheinwerfer betritt Javier Milei die Bühne, umarmt den Gastgeber Santiago Abascal Conde, Vorsitzender der rechtspopulistischen spanischen Vox-Partei, und reckt die Faust in die Luft. Es lebe die Freiheit, verdammt, brüllt Milei in die Stierkampfarena von Vista Alegre, Madrid, wo die Konferenz Europa Viva 24 mit rund 11.000 Besuchern stattfindet. Als Gäste waren unter anderem Marine Le Pen oder Portugals André Ventura anwesend, Giorgia Meloni und Viktor Orban zugeschaltet. Europas neue Rechte präsentierte sich kurz vor der Europawahl geeint, auch mit den Partnern in Lateinamerika.
Hola a todos, yo soy el León.
Die größte Show sicherte sich Argentiniens Staatschef Milei in seiner Rolle als Frontman im Anti-Woken-Kulturkampf gegen eine sozialistische Verschwörung, die schnurstracks in die Armut führe. Meine historische Aufgabe besteht darin, ein bescheidener Verbreiter der Ideen der Freiheit zu sein. Denn diese Ideen und Werte, die die Menschheit groß gemacht haben, sind heute mehr denn je in Gefahr und müssen vor dem verdammten und krebserregenden Sozialismus verteidigt werden. Die globalen Eliten würden die sozialistische Gefahr, zu der Milei auch Feminismus und Klimaschutz zählt, allerdings verkennen. Und als warnendes Beispiel macht Argentiniens Präsident dann eine Anspielung, die, wenn auch keine Namen fallen, ziemlich eindeutig auf Spaniens sozialistischen Regierungschef Pedro Sánchez und dessen Frau Begoña Gómez abzielt. Ich sage nur, selbst wenn er eine korrupte Frau hat, die sich schmutzig macht, nimmt er sich 5 Tage Zeit, darüber nachzudenken. Schallender Applaus beim Gipfel der Rechtspopulisten. Dazu allerdings ein diplomatischer Eklat. Milei habe Spanien beleidigt, erklärte die Regierung in Madrid, mit der sich Milei bei seinem offiziellen Besuch im Übrigen nicht traf. Sie sprach von einem Frontalangriff auf Demokratie und Institutionen und berief die Botschafterin aus Buenos Aires bis auf Weiteres zurück. Man habe Argentiniens Staatschef um eine öffentliche Berichtigung gebeten, erklärte Ministerpräsident Sánchez.
Por eso quiero decir que soy plenamente consciente.
Mir ist völlig bewusst, dass derjenige, der gestern gesprochen hat, dies nicht im Namen des großartigen argentinischen Volkes getan hat. Andererseits zeigt das, was wir gestern in Madrid erlebt haben, die Gefahr, die diese rechtsextreme Internationale für Gesellschaften wie die unsere darstellt, in denen die Demokratie auf den Säulen des wirtschaftlichen Fortschritts, der sozialen Gerechtigkeit und des Zusammenlebens beruht. Auf beiden Seiten des Atlantiks fragten sich viele, was sollte das jetzt? Andrés Malamud, Argentinischer Politologe, der in Portugal forscht und lehrt, sagt,
Sánchez y Milei se benefician de la disputa con el otro.
Sánchez und Milei profitieren beide innenpolitisch von der Auseinandersetzung. Milei, weil er davon ablenken will, dass sich die Erholung der Wirtschaft nach wie vor verzögert, und Sánchez, weil die Europawahlen vor der Tür stehen. Sie mobilisieren ihre Wählerschaft und polarisieren mit der Opposition. Das ist keine Außenpolitik, das ist Innenpolitik. Trotzdem, eine diplomatische Krise, ausgerechnet mit dem engsten Partner Argentiniens in Europa, das kann sich Milei eigentlich nicht leisten, sagt Héctor Torres, Diplomat und ehemaliger Exekutivdirektor beim Internationalen Währungsfonds. Schließlich sei Argentinien weit mehr auf Spanien angewiesen als umgekehrt.
Porque España siempre ha sido tradicionalmente
Spanien war immer eine Art natürlicher Verfechter unserer Interessen in Europa, sowohl auf kommerzieller als auch auf finanzieller Ebene und auch unser Anwalt innerhalb des Internationalen Währungsfonds. Aber sehr wahrscheinlich wird uns dieser Anwalt in Zukunft mit sehr viel weniger Enthusiasmus verteidigen. Dabei schallt Milei im eigenen Land mehr und mehr Protest entgegen. Milei ist mit dem Versprechen angetreten, das Land aus seiner Dauerkrise zu befreien, und fährt einen radikalen Sparkurs. Damit hat er zwar den Haushalt vorerst ins Lot gebracht, gleichzeitig aber die Wirtschaft abgewürgt. Dazu ist die Armut drastisch angestiegen. Milei sei als Showman an die Macht gekommen und er regiere wie ein Showman außerhalb politischer Codes, so sieht es Pablo Stefanoni. Als Student erlebte er Milei als Dozent für Wirtschaftswissenschaften. Heute forscht er zum globalen Aufstieg der neuen Rechten und deren Versuchen, eine gemeinsame Agenda aufzubauen. Milei, der selbsternannte Anarchokapitalist, trete in diesen Netzwerken, die eher von nationalistisch geprägten Rechten dominiert würden, als der extravagante Vogel auf, der auch wisse, seine ökonomischen, oft sehr technischen Ausführungen sind nicht der Magnet für die Massen, sondern sein polterndes Austeilen gegen Sozialismus, Wokeness, Feminismus, sagt Stefanoni. Ein Leuchtturm des Liberalismus, das sei er nicht. Milei ist nicht wegen dieser Netzwerke aufgestiegen. Er wurde für die Netzwerke wichtig, als er gewann. Und heute ist er eine globale Figur. Er postet jede Veröffentlichung in seinen Netzwerken. Er redet darüber, er rühmt sich. Er ist ja auch ein sehr komplex beladener Mensch, der sich gerade in seinem Moment des Ruhms befindet. Doch wie lange dieser anhalten wird, das hängt vor allem von internen Ergebnissen seiner Politik ab. Entschuldigt für seine Äußerungen in Spanien hat sich Javier Milei im Übrigen nicht. Stattdessen trat er noch einmal nach, nannte Pedro Sánchez inkompetent, feige und verlogen. In einem Monat will Milei erneut nach Spanien reisen und später weiter nach Deutschland, um dort Preise liberaler Thinktanks entgegenzunehmen. Spaniens Außenministerium kündigte nun allerdings an, man wolle im Detail prüfen, welche Art von Besuch Argentiniens Staatschef im Juni machen wolle.
Ein Eklat mit Nachwirkungen. Anne Herberg mit Ein- und Ausblicken. Demokratische Republik Kongo, zweitgrößtes Land Afrikas, fast siebenmal so groß wie die Bundesrepublik. Eben dort, in diesem Land, gab es vor wenigen Tagen einen Putschversuch. Einen ausgesprochen merkwürdigen Putschversuch. So sollen Bewaffnete die Adressen von Politikern nicht gefunden haben. In den Präsidentenpalast waren sie jedoch eingedrungen, ungehindert unter ihnen westliche Ausländer. Der Putschversuch scheiterte. Zurück bleiben Fragen. Wer steckte dahinter? Warum waren besagte Ausländer involviert? Und wie steht es um den Präsidenten Félix Tshisekedi? Antje Diekans über das, was bekannt ist.
Eines von vielen Videos, das nach dem Putschversuch in der Demokratischen Republik Kongo in den sozialen Medien zirkuliert. Zwei Männer sitzen mit erhobenen Händen auf der Straße. Sie sollen zu der Truppe gehören, die am vergangenen Wochenende den Präsidentenpalast besetzte. Die beiden werden von Sicherheitskräften hochgezogen und abgeführt. Was genau die Putschisten vorhatten und wie sie vorgingen, ist auch Tage später unklar. Offenbar versuchten sie gleich mehrere Wohnsitze von Politikern und Regierungsgebäude anzugreifen. Nach Angaben des Sprechers der kongolesischen Armee fanden sie dann aber von einigen die Adresse nicht. Fest steht, unter anderem am Haus vom früheren stellvertretenden Ministerpräsidenten Vital Kamarhe gab es Schusswechsel. Als wir ankamen, waren wir geschockt, weil es wie im Krieg war, sagt der Sprecher des Politikers. Wir haben hunderte von Patronenhülsen gefunden, Menschen lagen auf dem Boden, es gab viele Verletzte und es war überall Blut. Das Haus Kamarhes liegt nicht weit vom Palast der Nation entfernt, wo der kongolesische Präsident Felix Tshisekedi seinen Sitz hat. Von hier streamten die Putschisten ein Video. Es war ihnen gelungen, in die Büros vorzudringen. Wir, das Militär, sind es leid, sagt der Anführer. Wir können es nicht länger ertragen, wie Tshisekedi und Kamarhe dieses Land zerstören. Felix muss gehen. Die Männer schwenken die Fahne von Zaire, wie der Kongo früher hieß. Ihr Anführer ist Christian Malanga. Er ist Kongolese, hat aber lange in den USA gelebt und wurde dort eingebürgert, erklärt der kongolesische Journalist und politische Analyst Luc Roger Mbala.
Mr. Malanga was a former captain.
Er war früher Hauptmann in der kongolesischen Armee. Er kommt aus einer sehr reichen Familie, die mit der Ausbeutung von Minen im Kongo Geld gemacht hat. Auch Christian Malanga hat so viel Geld verdient, bevor er in die USA gegangen ist. Das wirft die Frage auf, ob es beim Putschversuch letztendlich mehr um die Bodenschätze des Kongo als um Politik ging. Das zentralafrikanische Land hat wertvolle Rohstoffe wie Kupfer und Koltan, die vor allem für die Elektroindustrie wichtig sind. Auch Diamanten gibt es. Um die Ausbeutung der Minen kämpfen Dutzende Milizen. Die Bevölkerung leidet. Auch zahlreiche Politiker sind in die Geschäfte involviert. Christian Malanga sollte nach seiner kraftvollen Ansprache nicht mehr lange leben. Nach Angaben der kongolesischen Armee wurden er und drei weitere Angreifer getötet. Auch zwei Wachleute seien ums Leben gekommen. Der Putschversuch ist von unseren Sicherheitskräften niedergeschlagen worden, sagte der Armeesprecher. Wir haben volle Kontrolle über die Situation. Mitarbeiter von Krankenhäusern und mehrere Organisationen berichten, dass die Zahl der Toten weitaus höher sein könnte. Etwa 30 Menschen sollen demnach ums Leben gekommen sein oder werden noch vermisst. Die Bevölkerung im Kongo hat viele Fragen. Das Ganze wirft kein gutes Licht auf die Sicherheit des Präsidenten. Wie konnten die Angreifer in sein Büro vordringen? Der Präsidentenpalast hat viele Wachen, aber diese Leute sind einfach so reingekommen mit all ihren Waffen. Ungeklärt ist bisher auch, warum mehrere US-Amerikaner und offenbar auch ein Brite an dem Putschversuch beteiligt waren. Ein Amerikaner wurde zusammen mit dem Sohn von Anführer Christian Malanga festgenommen. Die US-Botschafterin im Kongo, Lucy Tamlin, sagt in einem Gespräch mit der BBC, dass die Zusammenhänge aufgeklärt werden müssten. Wir haben sehr deutlich gemacht, dass wir jeden Angriff auf politische Akteure oder Institutionen verdammen. Das sind kriminelle Handlungen, die untersucht werden müssen. Wir haben der kongolesischen Regierung gesagt, dass wir sie bei allen Ermittlungen unterstützen werden. Über Ergebnisse solcher Ermittlungen ist bisher aber nichts bekannt. Die Bevölkerung im Kongo wartet darauf, dass sich ihr Präsident erstmals zu den Vorfällen äußert, sagt Journalist Luc Roger Mbala.
Hier
in Kinshasa und auch im Rest des Landes wollen viele Leute wissen, warum der Präsident stumm bleibt. Das war eine sehr beunruhigende Situation. Seinem Sprecher zufolge will Tshisekedi erst abwarten, was die Polizei und die Geheimdienste ihm berichten, bevor er seine Rede hält. Erst Anfang des Jahres war der Präsident für eine zweite Amtszeit vereidigt worden. Bisher ist es ihm nicht gelungen, eine Regierung zu bilden. Kurz nach dem Putschversuch wurde allerdings Kamarhe, dessen Haus angegriffen worden war, zum Sprecher des Parlaments gewählt. Er wird die Regierungsmitglieder offiziell ernennen. Der enge Vertraute Tshisekedi steht offenbar weiter an seiner Seite. Doch wie weit die Macht des Präsidenten noch reicht, ist im Moment eine weitere Frage.
Soweit Antje Diekanz. Ein Putschversuch, bei dem vieles offen bleibt. In Mexiko wird gewählt, in gut einer Woche. Ein Wahlkampf, der überschattet ist von Angst und Drohungen von Toten. Es geht um viel, um neue Bürgermeister und Gouverneure, ein Parlament, um einen Senat und es geht um das Präsidentenamt. Zwei Frauen und ein Mann kandidieren. Doch anders als vielleicht angenommen, dürfte es diesmal kein Mann sein, der das Rennen macht, obwohl der Machismus die Gesellschaft prägt. Tatsächlich ist es sehr wahrscheinlich, dass eine Frau Präsidentin wird. Erstmals. Ihr Name Claudia Sheinbaum. Wer ist sie? Und wird sie es schaffen, sich den Herausforderungen zu stellen, weniger Gewalt und mehr Sicherheit zu schaffen? Vor allem für Frauen. Anne Demmer aus Mexiko.
Eine Präsidentin finde ich wunderbar. Und wenn es Claudia Sheinbaum wird, umso besser. Es ist eine Partei, die wirklich den Armen hilft. Das sieht man ja zum Beispiel auch am Gehalt, das total niedrig war. Und dank Ihnen, dank Präsident López Obrador, ist es gestiegen und wir bekommen jetzt mehr Geld. Meint Ulises Reyes, 52 Jahre alt. Er arbeitet für ein Reinigungsunternehmen. Mariel Rodriguez, 35 Jahre, verkauft auf der Straße Essen. Es wäre super, wenn das Land von einer Frau regiert wird, damit sich etwas verändert. Es eine neue Politik gibt gegen den Machismus. Dass die Männer nicht mehr die Macht haben und sagen, wo es lang geht. Juan Manuel Martinez, 25 Jahre alt, findet es unglaublich, dass Mexiko eine Präsidentin bekommen wird. Das in einem Land, das nach wie vor sehr vom Machismus geprägt ist. Ich hoffe, dass das die Partizipation der Frauen in der Politik fördert und einen positiven Einfluss auf die Stadtentwicklung und soziale Themen hat. Sagen die Leute in Mexiko-Stadt auf der Straße. Niemand hat vor offenem Mikro etwas Abfälliges gesagt. Das ist sicherlich nicht repräsentativ in einem Land, in dem es rund 11 Feminizide am Tag gibt. Morde an Frauen aufgrund ihres Geschlechts. Die Täter kommen einfach davon. Die Aufklärungsrate geht gegen null. 70% der Frauen über 15 haben Gewalt erlebt. Machismus prägt den Alltag der Mexikanerinnen. Dennoch, vertraut man den Umfragen, ist es sehr wahrscheinlich, dass Claudia Sheinbaum die erste weibliche Präsidentin in Mexiko wird. Präsidentin, Präsidentin, rufen hunderte Frauen der 61-Jährigen auf einer Wahlkampfveranstaltung zu. Ich möchte, dass ihr die Frauen diese Botschaft in eurem Herzen tragt. Wenn eine Frau Präsidentin wird, gewinnt nicht nur die eine, sondern wir gewinnen alle. Claudia Sheinbaum hat sich bei der internen Wahl im vergangenen September als Präsidentschaftskandidatin der Regierungspartei Morena durchgesetzt, gegen ihren stärksten Konkurrenten, den ehemaligen Außenminister Marcelo Ebrard. Sie gilt als Zögling von AMLO, wie Präsident Andrés Manuel López Obrador kurz genannt wird. Die Physikerin und promovierte Umweltingenieurin verkörpert seine Politik. Sie wird oft als farblos, quadratisch und unterkühlt beschrieben. In den sozialen Netzwerken wird damit immer wieder gegen sie gehetzt. Ihre Herausforderin Xochitl Gálvez ist auf diesen Zug aufgesprungen.
Eres una mujer fría y sin corazón.
Bei der ersten Fernsehdebatte hielt sie ihrer Konkurrentin vor, kein Herz zu haben, kalt zu sein. Derartige Beschimpfungen würden sicherlich nicht gegenüber einem männlichen Kandidaten fallen, erklärt Amneris Chaparro vom Zentrum für Geschlechterstudien in Mexiko-Stadt.
No, al decir que una mujer es fría, que es calculadora, que es mentirosa.
Wenn man sagt, dass eine Frau kalt ist, dass sie berechnend ist, dass sie lügt, wird ihr die Weiblichkeit abgesprochen, vermittelt, dass sie den Stereotypen nicht entspricht. Denn Frauen stehen für Wärme und Fürsorge. Das politische Terrain, auf dem die Kandidatinnen sich bewegen, ist toxisch, männlich geprägt.
Es ist ein Terrain alta y tóxicamente masculinizado.
Es seien auch Frauen, die frauenfeindliches Verhalten reproduzierten. Doch der ehemaligen Bürgermeisterin von Mexiko-Stadt schaden diese Angriffe bislang nicht. Sheinbaum liegt in allen Umfragen seit Monaten vorn. Von den Meinungsforschungsinstituten werden ihr gegenwärtig bis zu 59% der Stimmen zugesprochen, gefolgt von Xochitl Galvez, die auf bis zu 36% kommt. Die Ex-Senatorin, Unternehmerin und Computeringenieurin der rechtskonservativen Partei Acción Nacional, ebenfalls 61 Jahre alt, tritt für das wichtigste Oppositionsbündnis Frente Amplio por México an. Geformt aus den drei Parteien, die jahrzehntelang die Politik in Mexiko bestimmt haben, bevor sie von der linken Morena-Partei des amtierenden Präsidenten verdrängt wurden. Schlusslicht ist Jorge Álvarez Maínez von der noch jungen Partei Movimiento Ciudadano mit Werten um die 11%. Dass eine Frau zum ersten Mal das wichtigste Amt im Land bekleiden wird, sei schon ein Erfolg an sich, erklärt die Wissenschaftlerin für Geschlechterstudien. Allerdings werde das sicherlich nicht von heute auf morgen einer neuen Generation von Frauen den Weg ebnen. Ich denke, dass dies symbolisch sehr stark ist, aber ich denke auch, dass wir mit unseren Erwartungen bescheidener sein müssen, in dem Sinne, dass es kaum Frauen, auch international, gibt, die mächtige Positionen in der Politik erreicht haben und damit substanzielle Veränderungen geschaffen haben. In ihrer Zeit als Bürgermeisterin habe Claudia Sheinbaum ein Ministerium für Frauen aufgebaut und beispielsweise dafür gesorgt, dass es bei den öffentlichen Verkehrsmitteln extra Abteile für Frauen gibt und in besonders gefährlichen Stadtvierteln mehr Beleuchtung. Doch das reiche nicht, um strukturelle Veränderungen zu bewirken. Ob sie sich von der Politik armlos lösen könne und wolle, bleibe abzuwarten. Sheinbaum sei lediglich eine Marionette, sagen Kritiker. Am Ende erwarteten die Wählerinnen und Wähler eine Fortsetzung der Politik von AMLO, der während seiner Amtszeit kontinuierlich hohe Zustimmungswerte von zwischen 50 bis zu knapp 80% verfügte. Er hat als erster Präsident das Thema Armutsbekämpfung zur Priorität erklärt, das kotieren die Menschen im Land. AMLO selbst hat Frauen und die feministische Bewegung immer wieder öffentlich diskreditiert. Sie würden von der Schikaria-Opposition manipuliert. Der Weg zu einem breiten gesellschaftlichen Umdenken sei noch weit, so Chaparro. Ich denke also, dass es in rhetorischer und symbolischer Hinsicht sehr wichtig wäre, dass nicht nur Mädchen, sondern auch Jungen eine weibliche Präsidentin bewundern können. Und sie können sagen, ich möchte so sein wie sie, aber nicht nur, weil sie eine Frau ist, sondern auch, weil sie eine Politik verfolgt, die mich anspricht, die meine Eltern, meine Mutter etwas angeht.
Eine Frau an der Spitze Mexikos. Wir merken uns den Namen Sheinbaum. Informationen und Einschätzungen von Anne Demmer. Wir blicken nach Südkorea. Ein Komitee arbeitet dort ein dunkles Kapitel der eigenen Vergangenheit auf, im Auftrag der Regierung. Es geht um zehntausende Kinder, die vor allem während der Militärdiktatur in den 1970er und 80er Jahren für Auslandsadoptionen freigegeben wurden. Menschenrechtsverletzungen, so werden diese Adoptionen heute genannt. Katrin Erdmann hat Betroffene sprechen können, nimmt uns aber erst einmal mit in die Zeit der Militärdiktatur.
Soldaten marschieren durch Seoul. Geburtstagsparade für den damaligen Präsidenten Syngman Rhee. Der Koreakrieg ist gerade erst vorbei. Rhee führt das Land autoritär, ein Nationalist.
Syngman Rhee, der erste Präsident nach dem Krieg, hatte eine Art Ein-Volk-Eine-Nation-Regel eingeführt. Die war rassistisch begründet.
Und das bedeutet, für Kinder aus gemischten Beziehungen, Mutter Koreanerin, Vater US-Soldat, ist kein Platz in der Gesellschaft, sagt Pastor Kim Do-Yun. Sie werden deshalb zur Auslandsadoption freigegeben. Der Geistliche ist Präsident von Korut, eine Anlaufstelle für die schätzungsweise 200.000 koreanischen Kinder, die in den vergangenen 60 Jahren von nicht-koreanischen Eltern im Ausland adoptiert wurden. Schon damals brodelt es im Land. Es folgen weitere Jahre Militärdiktatur und in den 1970er Jahren der wirtschaftliche Aufstieg Südkoreas. In dieser Zeit wird Peter Müller in Südkorea geboren. Weil er angeblich ein Waisenkind ist, wird er als Baby kurz nach der Geburt über eine Agentur nach Dänemark vermittelt. Erst vor wenigen Jahren geht er auf Spurensuche, fordert bei der Adoptionsvermittlung seine Unterlagen an. Viele Stellen sind dort geschwärzt. Dennoch.
Plötzlich sah ich die Beschreibung meiner Mutter, dass sie sehr jung war, als Hausangestellte in Seoul arbeitete und schwanger war und in den Süden fahren wollte, um ein Kind zu gebären. Aber auf der Zugfahrt setzten die Wehen ein und sie wurde in das nächstgelegene Krankenhaus gebracht. Und das war in der koreanischen Stadt Nansan, südlich von Seoul.
Weil sie unverheiratet gewesen sei, habe sie das Kind an eine Adoptionsagentur gegeben, heißt es in den Dokumenten weiter.
Immer zu denken, man sei ein Waisenkind und dann herauszufinden, dass man es doch nicht ist. Das wirft die Frage auf, was ist die wirkliche Geschichte?
Die ganze bisherige Identität werde plötzlich in Frage gestellt. Gemeinsam mit anderen dänischen Adoptierten wühlt sich der Anwalt durch weitere Akten, forscht zu anderen Kindern und stellt fest.
Von 1973 bis 1983 haben alle Adoptionspapiere dieselbe Hintergrundgeschichte, also 10 Jahre lang dieselben Beschreibungen.
Der ARD in Tokio liegen mehrere solcher Dokumente vor. In den Beschreibungen verschiedener Babys heißt es tatsächlich wortgleich.
Es ist ein liebes, süßes, hübsches Neugeborenes. Das Gesicht ist niedlich, der Tang mittleres hellbraun, das Haar schwarz und die mandelförmigen Augen lebendig.
Kein Neugeborenes mehr, sondern bereits 6 Jahre alt ist Han Tae-suns Tochter, als sie 1975 am helllichten Tag gekidnappt wird. Die 73-jährige Mutter zeigt ein Foto von damals. Dieses Foto zeigt sie in den Sachen, die sie trug, als sie das Haus verließ. Es wurde in dem Park aufgenommen, gleich nachdem wir sie verloren haben. Sie wusste nicht, was vor sich geht. Sie ist glücklich, nachdem sie ihr eine Puppe gegeben haben. Mehr als 40 Jahre suchen ihr Mann, die anderen 2 Kinder und sie nach der Tochter. Bis 2019 habe ich immer nach ihr Ausschau gehalten. Dann, am 4. Oktober 2019, morgens um 10 Uhr, klingelte das Telefon.
10시에 연락이 온 거예요.
2 Wochen später steht die Tochter bei der Familie vor der Tür. Reden können sie nur mit Hilfe einer App miteinander. Die Tochter lebt in den USA, spricht kein Koreanisch und die Eltern kein Englisch. Aber das ist die kleinste Hürde. Viel größer ist die emotionale, denn die Tochter glaubt, ihre Eltern hätten sie verkauft. Vater Shin Jun-ho steht der Schmerz darüber noch ins Gesicht geschrieben. Unser Land hat sie verkauft, nicht wir. Fälle wie diese untersucht die unabhängige Wahrheits- und Versöhnungskommission in Seoul. Alle Beteiligten loben ihre bisherige Arbeit. Im August will sie einen Zwischenbericht vorlegen, im nächsten Frühjahr dann die endgültige Bilanz. Lee Sang-hoon ist der Chef und sagt schon jetzt:
Das waren schwere Menschenrechtsverletzungen und das gegenüber Kindern, die sich nicht selbst wehren können.
Der Staat habe versagt.
Im Frühjahr soll der Bericht des Komitees vorgestellt werden. Soweit Katrin Erdmann. Das war es, unser Auslandsmagazin im Deutschlandfunk. Wir waren heute in Argentinien, in der Demokratischen Republik Kongo, in Mexiko und in Südkorea. Eine Empfehlung noch. In wenigen Tagen wird auch in Südafrika gewählt. Es ist die Rede von Schicksalswahlen. Warum? Weil der ANC, die Partei von Nelson Mandela, womöglich und erstmals die Mehrheit verlieren wird. Morgen der Hintergrund um 18.40 Uhr, auch als Podcast in unserer DLF-Audiothek-App. Mit Dank fürs Zuhören. Ich bin Susanne Elka-Fief und wünsche einen entspannten Nachmittag.